das kann passieren, dass die Wut sich dann gegen einen selber richtet. Dann beginnt der Dialog mit einem selber, hätte ich noch was anderes machen müssen, hat die Person nicht recht, ach, und ich habe das schon wieder falsch gemacht, den viele nur zu gut kennen, und der ist sehr destruktiv und führt nicht dazu, dass wir uns entspannen und ja, auch Lebensfreude einfach empfinden. Darum geht es ja am Ende, ne?
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu, persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Mit den Jahren wird die Lebensfreude immer weniger. Das haben Psychologinnen lange gedacht. Doch Altersforscherin Gloria Luong widerlegt diesen Mythos. Ältere Menschen empfinden ihr Leben oft als ausgeglichener, gewinnen innere Stärke und Gelassenheit. Na bitte. Stark, souverän, erfolgreich, so präsentieren wir uns gerne im Außen. Und ja, auch ich kenne das nur zu gut. Wir teilen unsere Erfolge, meistern den Alltag, funktionieren im Job und kümmern uns um andere. Doch die Seiten, die wir lieber verstecken, unsere Ängste, Unsicherheiten und Verletzungen, bekommen selten Platz. Aber was passiert, wenn wir aufhören, perfekt sein zu wollen, wenn wir Unsicherheit zulassen? Zweifel, Angst, Wut, Traurigkeit? Diese Fragen stelle ich meinem heutigen Gast, auf den ich mich schon lange sehr, sehr freue. Er ist Psychologe, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Raum für emotionale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Ganz herzlich willkommen, Lukas Klaschinski.
Hallo, wenn du das so sagst, dann kann ich immer kaum glauben, dass ich das bin, aber scheint so.
Und ich bin auch extra wegen dir nach Tirol gekommen.
Ja, freut mich.
Du hostest ja selbst einige Podcasts. Wir haben vorher gerade darüber gesprochen. 5 sind es. Mal schauen, ob wir die gemeinsam zusammen bekommen. Da ist einmal dein Reichweite. Stärkster, glaube, das sind die besten Freundinnen.
Ja, mit so bin ich eben so auf gleicher Höhe, genau.
Genau, so bin ich. Das ist eben mit Steffi Stahl, ja. Die ja auch im Vorjahr bei uns im Podcast war, aber auch ein ganz tolles Gespräch. Dann gibt es ein sehr persönliches Format, den Jakobsweg.
Ja. Ja.
Und dann gibt es noch 2, die ich nicht ganz am Radar habe.
Beste Vaterfreuden, das ist der Podcast übers Vaterwerden und Sein, weil man wird Vater mit der Geburt, aber diese Rolle auch richtig ausfüllen, ist so ein lebenslanger Prozess. Und ein Museumspodcast, der heißt Beats and Bones, da tauchen wir ganz tief in den Museumsalltag und in Tierwelten ein.
Also wie du das alles schaffst, neben deiner Tochter, die ist jetzt 8 Jahre, haben wir gerade gehört, das ist mir ein Rätsel. Du machst ja nicht nur Bücher und Tourneen und Podcasts, sondern du leitest auch Retreats, und deswegen sind wir heute hier im wunderbaren Hotel Aufatmen in Tirol. Das 4-tägige Retreat ist gerade zu Ende gegangen. Was war das Thema eigentlich?
Am Ende gucke ich immer, was die Gruppe braucht. Das heißt, ich gehe mit psychologischen Reflexionseinheiten rein und mir ist immer ganz wichtig, dass wir auch Bewegung und zur Ruhe kommen haben. Und dann kommen automatisch Themen auf, weil wir sind häufig in unserem Alltag sehr beschäftigt, in vielen kleinen To-Dos und gerade Frauen mit ganz, ganz viel mentaler Last, die sie tragen. Und wenn das alles mal wegfällt und wenn es nur noch das auf sich besinnen gibt, kommen viele Themen hoch und mit denen arbeite ich dann. Aber am Ende geht es eigentlich darum, berührbar zu sein und wieder zu werden, um eigentlich die Lebenslust wieder für sich zu entdecken. Ne? Berührbar in sich selber, das heißt, ich fühle und höre, was in mir vorgeht, berührbar mit der Welt, mit der Natur und berührbar mit den Menschen, die mich umgeben. Und dann entsteht Verbindung und danach sehen wir uns ja alle.
Ja, ist auch zugleich jetzt eine super schöne Einleitung in unser heutiges Thema. Vielleicht für alle, die noch nicht so gut kennen, für mich bist du so etwas wie der Gefühlsspezialist. Liegt wahrscheinlich auch daran, an deinem Bestseller Fühl dich ganz. Du warst für mich so irgendwie der Erste, der gesagt hat, es ist so wichtig, die Gefühle in ihrer Gesamtheit zu fühlen. Aber da tauchen wir sicher noch näher ein. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die ich all meinen Gästen am Anfang stelle, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du selbst jetzt gerade nach dem Retreat in deiner Balance?
Boah, schon eine 9 bis 10.
Ho, Das hat noch niemand gesagt.
So in Balance war ich schon lange nicht mehr. Und das Retreat ist ja nicht nur für die Teilnehmenden. Ich habe das vorhin in der Abschlussrunde mit denen besprochen. Ich bin auch gleichzeitig Teilnehmer. Ne? Mir sind auch in der Abschlussrunde ganz doll die Tränen gekommen, weil ich so krass berührt war von den Begegnungen und wie sich die einzelnen Teilnehmenden geöffnet haben und wie viel sie in ihr Leben reingucken lassen haben. Und es hat mich so bewegt. Und da gab es auch eine ganz spezielle Freundschaft zwischen zwei. Was mir aufgefallen ist, dass Frauen sich anders trösten, häufig in so bewegenden Momenten als Männer. Wann immer eine Frau angefangen hat zu weinen und wenn es ihr irgendwie runterging, kam eine andere Frau und hat sich hinten an sie rangesetzt und ihr den Rücken gehalten. Das sehe ich in Männerrunden ganz, ganz selten. Das hat mich irgendwie total bewegt. Warum hat es mich bewegt? Weil ich dachte, das ist auch irgendwie eine Sehnsucht in mir und darum war das so schön zu sehen. Und darum bin ich nicht nur der, der das Retreat gibt, sondern auch gleichzeitig der, der was für sich mitnimmt und das lädt mich auch auf.
War das Retreat speziell nur für Frauen? Weil es waren nur Frauen. Wir haben vorhin gerade gesprochen. Ich glaube, es waren 16 Teilnehmerinnen. Es war sofort in der Sekunde ausverkauft. Ja,
ja, genau. Es hatten sich ganz, ganz viele Leute angemeldet. Aber wir hatten eben nur 16 Plätze, weil wir das bewusst klein halten wollten, weil es dann noch ein anderes Erlebnis ist, als wenn man es mit 200, 300 Leuten macht. Ne? Und die Frauen waren die schnellsten. Das ist häufig so.
Also es hätten auch Männer teilnehmen können.
Hätten teilnehmen können, aber die waren nicht schnell genug. Und gleichzeitig erlebe ich es ganz häufig, dass sich gerade die für Psychologie und für Veränderung interessieren, wo ich sage, wow, ihr seid schon auf so einem guten Weg. Und die, die aus meiner Perspektive da tiefer eintauchen könnten, die so, Retreat, was ist das?
Ja. Jetzt hast du uns bei der Skala eine 10 gegeben. Eigentlich bist du aber fast, was finde ich, wie ein Workaholic, wenn man schaut, was du alles machst, weil du machst noch etwas. Du gehst ab September auf Tournee mit deinem Live-Programm Psychospiele. Magst du uns da ganz kurz sagen, was da die Menschen erwartet?
Auf jeden Fall mentale Überraschung, womit man nicht rechnet. Auf der Bühne, womit man nicht rechnet. Viel Interaktion mit dem Publikum. Es ist mir ganz wichtig, dass man das Programm erleben kann, dass man nicht nur da sitzt, sondern dass man für sich das zum Erlebnis werden lassen kann. Und es gibt am Ende auch eine gemeinschaftliche Runde, wo ich Fragen beantworte. Und das ist auch ein Wahnsinn, wie sich manche Menschen bereit sind, vor 400, 500 mal 1000 Menschen zu öffnen und zu sagen, das ist mein Thema. Und als Gruppe damit zu arbeiten.
Ist für mich unvorstellbar.
Ja.
Ja, du startest jedenfalls in Köln und am 20. September bist du auch in der Szene Wien, aber schon lange ausverkauft.
Ja.
Jetzt haben wir aber gute Neuigkeiten für deine Fans in Österreich. Du kommst am 11. Oktober zu unserem Event Kunst der Balance, Whispers of Nature nach Kärnten, ins wunderschöne Stift Ossiach am Ossiacher See. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das klappt, dass wir dich dafür gewinnen konnten. Warst du eigentlich schon mal in Kärnten?
Ich war schon in Kärnten. Ich liebe ja Österreich, auch wenn ich immer wieder, wenn ich für Events gebucht werde, wird, manchmal ist es so, dass und wir brauchen auch einen Ausländer und das bist du dann. Und dann denke ich mir so, ja stimmt, ich bin ja gar nicht zu Hause, weil ich mich so wahnsinnig zu Hause fühle in Österreich. Das ist ganz komisch. Ich verbringe hier, ich glaube, die meiste Zeit, wenn ich nicht in Deutschland bin, in Österreich. Einfach weil ich habe auch ein paar beste Freunde in Österreich und das ist mir so ans Herz gewachsen. Die Natur, die Ursprünglichkeit, die Gastfreundschaft, die Qualität des Essens, die Qualität der Natur, die Kraft, die die Natur einem gibt und ich liebe Wasser, deswegen freue ich mich auch sehr, am See zu sein.
Du wirst sicher reinspringen bei jedem Wetter.
100%. Ich werde da sein und reinspringen. Ich bringe auch meine Tochter mit. Das heißt, die wird das auch genießen können. Es wird eine schöne Zeit dort.
Das ist lustig. Ich werde wahrscheinlich auch meine Tochter mitbringen.
Ja, super.
Also mal schauen, dass es sich bei ihr beruflich ausgeht. Die ist ja schon wesentlich älter. Die ist dann, wenn Oktober ist, schon 20. Aber schauen wir mal.
Ja, dann treffen die sich vielleicht mal. Das wäre doch schön.
Jedenfalls, ja. Wer Lukas Klaschinski live auf der Bühne erleben möchte, schnell Tickets sichern für Kunst der Balance Kärnten, dann gibt es die Möglichkeit zumindest noch. Ja,
ja, ich freue mich auch total auf das Event. Ich glaube, da sind viele Menschen, die etwas über sich erfahren wollen,
ja,
tiefer tauchen wollen, neue Perspektiven und auch natürlich das Thema Berührbarkeit wird ein Thema sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich immer wieder inspirieren zu lassen, aus seinem Alltag rauszugehen und zu sagen, was sind denn andere neue Perspektiven, die wieder dann mit ins Leben zu nehmen und das Leben so auszugestalten, wie ich das für mich möchte. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Chance dort.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, weshalb es sind vor allem Frauen auch zu unseren Events kommen. Jetzt, Lukas, lass uns aber in unser heutiges Thema einsteigen. Ja, es geht um Verletzlichkeit. Warum haben wir so große Angst davor, schwach oder verletzlich zu wirken.
Weil wir in den allermeisten Fällen viel Verletzung erlebt haben, ne? In unserem Aufwachsen, mit unseren primären Bezugspersonen, mit unseren Lehrern, mit unseren Beziehungspartnern, gibt es ja immer wieder ganz viele kleine Mikroverletzungen. Und irgendwann sagen wir dann vielleicht, hey, so offen wie ich mal war als Kind mit all den Gefühlen, die ich hatte, möchte ich nämlich nicht mehr zeigen. Und dann entsteht ja häufig durch die Formung von außen, dass uns gesagt wird, wie man sein muss, dass wir das beobachten, wie sich unsere Eltern anpassen, dass wir so eine Version von uns entwickeln, wo wir denken, die ist liebenswert. Die wird gemocht, die ist genau richtig, wie sie ist. Das Problem ist, dass es ganz häufig nicht unserem entspricht und wir spielen dann diese Version und zeigen uns nicht so, wie wir wirklich sind und werden dann natürlich auch nicht gesehen, wie wir sind. Und es kann nicht wirklich Kontakt und nicht wirklich Verbindung stattfinden, sondern es ist so ein bisschen so, als ob Schauspieler auf die Bühne des Lebens und die Bühne des Alltags treten und man nicht wirklich den Menschen erkennt.
Mhm. Bleiben wir vielleicht trotzdem nochmal beim Begriff. Was bedeutet denn Verletzlichkeit? Weil ich denke mal, das hat ja auch zwei Seiten. Also manche denken da, wie du jetzt gesagt hast, an Verletzungen, an alte Wunden. Aber Verletzlichkeit ist ja eher was Empfindsames, oder?
Ja, eigentlich ist es auch Berührbarkeit, ne?
Genau, genau.
Und Berührbarkeit heißt, ich zeige mich mit dem, was in dem Moment da ist. Und das kann sein, dass ich von einem Erlebnis so berührt bin, dass mir die Tränen kommen. Und ich sage immer, alles in Dosen und Kontext beachten. Ne? Es ist jetzt vielleicht nicht der richtige Kontext, wenn ich in einem Geschäftsmeeting bin und jemand präsentiert eine Idee, die ich ihm vor 2 Minuten selber gesagt habe und verkauft ihr als seine, dass ich anfange zu weinen. Ne? Aber zu gucken, mit welchen Menschen kann man das leben und wo kann ich das mehr reinfließen lassen, wenn ich gerade zum Beispiel traurig bin, wenn ich Scham empfinde, wenn ich Angst empfinde, aber auch wenn ich wütend bin und das zu zeigen und nicht immer so in sich selber auszumachen, sondern in Kontakt bringen. Weil in sich selber ausmachen, und das erlebe ich viel häufiger noch bei Frauen, gerade beim Thema Wut, das kann passieren, dass die Wut sich dann gegen einen selber richtet. Dann beginnt der Dialog mit einem selber, hätte ich noch was anderes machen müssen, hat die Person nicht recht, ach, und ich habe das schon wieder falsch gemacht, den viele nur zu gut kennen und der ist sehr destruktiv und führt nicht dazu, dass wir uns entspannen und ja, auch Lebensfreude einfach empfinden. Darum geht es ja am Ende. Ne?
Ein Satz aus deinem Buch ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich hoffe, ich kann den jetzt so halbwegs wiedergeben. Da hast du geschrieben, Mädchen zeigen Wut seltener oder zeigen sie durch Traurigkeit? Habe ich das so richtig verstanden und Erinnerung gehalten? Ja. Wie hängt das zusammen?
Ja, Frauen bzw. Mädchen, wenn sie aufwachsen, wird viel häufiger gesagt, sei lieb, nett und artig, pass dich an, sei nicht so laut und sorge dafür, dass es allen gut geht. Ne? Und dann führt das dazu, dass wir als Frauen dann die Kamera nach außen richten und sagen, okay, wie geht's den anderen und hoffentlich mache ich nichts verkehrt und den emotionalen Schirm über alles spannen, was sie dann vergessen auf dem Weg, was ganz natürlich ist, für sich selber zu sorgen und für ihre eigenen Bedürfnisse. Und das trainiert auch die Wut ab. Ne? Die Wut wird nicht gern gesehen bei Frauen. Das ist, ah, die hat ja Haare auf den Zähnen und all die Sprüche, die dann kommen. Ne? Die Wut ist aber eine ganz, ganz wichtige Emotion, damit wir unsere Grenzen verteidigen und uns auch durchsetzen können. Bei Männern ist das viel natürlicher und akzeptierter. Ne? Also da gibt es die Fußballemotionen viel häufiger, Freude und Wut, so nenne ich sie immer, die man auch im Stadion erlebt, setzt sich durch, nur die Harten kommen in den Garten, die Weichen in die Speichen und du musst deinen Mann stehen. Also du musst deine Frau stehen, hört man sehr selten. Ne? Und da ist es so, dass häufig die Verletzlichkeit mit der Scham, mit der Angst, mit der Traurigkeit in den Keller gesperrt wird und die Wut und die Freude einfach nach vorne geht. Und das ist ein bisschen schade, wenn wir nicht unsere ganze Emotionspalette zur Verfügung haben. Dann können wir das Leben auch in seinen Facetten so nicht leben.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Ich möchte ein sehr persönliches Erlebnis mit euch teilen. Ich war im Wald und habe mir die Schuhe ausgezogen, weil mir ein Orthopäde im großartigen Mount Med Resort barfuß gehen empfohlen hat. Plötzlich kommt mir eine Läuferin in meinem Alter entgegen. Sie schaut mich fragend an und ich erkläre ihr, was ich da mache. Sie hat dann sofort ebenfalls ihre Schuhe ausgezogen und dann waren wir schon zu zweit barfuß im Wald. Ja, auch Gesundheit kann ansteckend sein. Ja, darauf möchte ich eh noch genauer eingehen. Möchte noch ganz kurz bei diesem Mädchenthema bleiben. Ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen und Ich hatte das im Hinterkopf immer, ja, Wut und Aggression ist an sich schon etwas eher Männliches. Ja. Jetzt wollte ich dich als Psychologen fragen, sind Burschen tatsächlich von Natur aus, ich weiß nicht, aufgrund des Testosterons oder so, tatsächlich wütender? Weil so wütende Mädchen erlebt man schon seltener, oder liege ich da ganz falsch?
Ich würde sagen, der größte Teil kommt von der Einschliff in die Gesellschaft, von der Sozialisierung, dass es bei Frauen so unakzeptiert ist. Und wir lernen ja nicht nur durch das, was uns gesagt wird, sondern vor allem durch das, was wir beobachten. Wir orientieren uns an dem Verhalten unserer Eltern und Mädchen orientieren sich eben noch stärker an dem Verhalten der Frauen. Und wenn wir merken, die fangen an runterzuschlucken und zu deckeln, dann denken wir, okay, das ist die Rolle. Das ist, so bin ich eine Frau, die vollwertig in unserer Gesellschaft akzeptiert wird und passt. Und wir wollen alle passen und akzeptiert werden und angenommen werden. Und deswegen schleicht sich das so schnell ein und wir erleben dann, ach, das ist das Naturell. Aber dadurch, dass das so lange schon in unserer Gesellschaft aktiv ist, wissen wir gar nicht so wirklich, was das Naturell ist.
Sehr spannend. Und achtest du da jetzt bei deiner Tochter wahrscheinlich sehr bewusst drauf?
Ja, und gleichzeitig gibt es auch bestimmte Sachen, worauf ich keinen Einfluss habe. Ne? Also ich glaube, als Eltern ist auch wichtig, loslassen zu können. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft als Eltern ist die emotionale Präsenz. Und die ist natürlich gefährdet, auch dadurch, dass wir ganz viel Social-Media-Einflüsse haben und auch mit dem Handy beschäftigt sind. Wie oft versucht unser Kind Kontakt zu uns aufnehmen und wir sind am Handy und gucken eigentlich das Handy an. Irgendwann muss das Kind ja das Gefühl kriegen, irgendwas anderes ist da wichtiger als ich. Und darum glaube ich, emotionale Berührbarkeit und Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig. Also da sein, aber auch die eigenen Themen, die ich habe, meine eigenen Schatten zu sehen und damit zu arbeiten. Und es muss nicht alles perfekt sein, aber zu wissen, okay, was sind Übertragungen? Was möchte ich für mein Kind ganz, ganz anders, als ich es erlebt habe? Und da kann dann auch wieder eine Schieflage für das Kind entstehen. Und was möchte ich besonders für mein Kind kreieren? Ne? Und sich auch als Eltern zu entspannen. Good enough parents heißt es ja. Ne? Das war Winnicott, das war, glaube ich, ein englischer Arzt, der das gesagt hat. 80-70% reichen ganz häufig. Wir wollen immer alles perfekt machen. Und ich glaube, eher auf die emotionale Beziehung gucken und nicht, ob die Brotbox jetzt perfekt gepackt ist.
Und was genau diese emotionale Präsenz bedeutet, also das heißt, dass ich mir immer klar sein sollte, in welchem Gefühlszustand jetzt zum Beispiel mein Kind ist oder ich bin, so diese Achtsamkeit den Gefühlen gegenüber, meinst du das damit?
Genau, also je besser wir unsere eigenen Gefühle spüren, ob ich jetzt gerade wütend bin, ob ich gerade traurig bin, desto besser können wir natürlich auch bei anderen die Gefühle spüren, lesen und auch damit umgehen, weil wenn ich als Vater jetzt zum Beispiel keine Traurigkeit bei mir aushalte, dann muss ich meiner Tochter sagen, wenn sie traurig ist nach dem Skirennen, weil sie den 5. Platz gemacht hat, dann muss ich ihr sagen, ah, ist nicht so schlimm, kannst jetzt die Tränen wieder abwischen, wir trainieren und dann wird es besser. Und dadurch fühlt sie sich ja überhaupt nicht gesehen in dem Schmerz, in dem sie gerade ist. Für sie war das jetzt was ganz Wesentliches, ne? Auch wenn wir aus erwachsener Perspektive sagen, ist ja gar nicht so wild vielleicht, aber trotzdem mit ihr dann da reinzugehen und sie erstmal zu halten und zu sagen, hey, du darfst das erstmal abweinen. Ne? Das ist wie eine emotionale Reinigung. Diese emotionale Reinigung lassen wir ganz häufig nicht zu mehr bei uns.
Ich finde das insofern so spannend, weil wir meinen es ja als Eltern gut, wenn wir sagen, geht du da nichts an, ist ja nicht so schlimm. Ja? Wir wollen ja eigentlich trösten, aber eigentlich verbieten wir dem Kind damit sein Recht auf Gefühle oder sprechen es ihm ab. Ne?
Und das Recht auf Verbindung mit dem Moment, was es gerade erlebt.
Ah ja. Und vielleicht noch wichtiger sogar.
Was ist eigentlich der größte Sehnsuchtsort, im Hier und Jetzt verbunden zu sein? Und das trainieren wir Kindern ganz früh dadurch ab, ne? Diese Verbindung. Und wir sind einfach durch Gefühle verbunden. Ne? Wenn ein Mensch in den Raum kommt, haben wir ziemlich schnell, wenn wir den angucken, Gefühl. Also wir sind mit anderen verbunden durch Gefühle, mit uns selbst. Alles in uns wird eigentlich in Gefühl übersetzt, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, wird in Gefühl übersetzt. Und wenn wir jetzt hier rausgucken, wir sind in einem unheimlich schönen Panorama. Ne? Die Tiroler Landschaft ist vor uns, Wiesen, Berge, und da öffnet sich auch ein Gefühl. Ne? Und wir merken, Gefühle sind in uns die Verbindungsstränge zur Welt.
Du formulierst das so schön. Also das ist, ja, ich streife jetzt, also ich weiche jetzt richtig vom Thema ab, aber weil es mich so interessiert. Du hast in einem Nebensatz gesagt, es ist eben wichtig zu wissen, was ich gerade fühle. Und was ich aber häufig beobachte, und das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten, was ist, wenn da zunächst mal ist, ich fühle gar nichts?
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, und das erlebe ich tatsächlich sehr häufig. Und zum einen liegt es daran, dass Menschen sich über die Zeit Gefühle verbieten und immer runterschlucken und runterschlucken und deckeln. Zum anderen liegt es daran, dass wir in unserer Welt sehr, sehr beschäftigt sind. Ne? Wir denken ja, alles wurde uns abgenommen. Jetzt gibt es einen Mähroboter und dann gibt es eine automatische Bewässerungsanlage. Wir können uns Essen bestellen. Aber die Arbeit an sich ist einfach viel, viel komprimierter geworden. Ne? Und ins Digitale gerutscht. Früher haben wir vielleicht einen Brief geschrieben, was noch was Physisches, Haptisches war. Und heute tippen wir eine E-Mail schnell und dann kommt da wieder eine Nachricht rein. Das heißt, wir sind die ganze Zeit kognitiv wahnsinnig beansprucht. Und das führt natürlich dazu, dass wir nur noch im Kopf sind und gar nicht mehr in unserem emotionalen Erleben. Und das führt zu einer Abgeschnittenheit. Und diese Abgeschnittenheit sorgt letzten Endes dafür, dass wir uns auf der einen Seite immer höher stimulieren müssen, ne? Mit großen Reizen. Und wir sehen das in Extremen in dieser Welt. Ein Extremsport kann Spaß machen, kann Freude machen, aber hat auch was mit Berührbarkeit zu tun. Und auf der anderen Seite, dass diese Lebenslust, die wir eigentlich alle als Sehnsucht haben, immer mehr verloren gehen. Und darum mache ich auch solche Retreats, weil wir da lernen, wieder in die Stille zu gehen und zu merken, da ist ganz viel in mir. Und ich finde, da gibt es einen schönen Spruch zu, kommt leider nicht von mir. There's always music in the garden, but sometimes the heart is too loud to hear it. Also es spielt in uns immer eine Musik. Manchmal ist es eine Musik der Traurigkeit und manchmal ist es eine Musik der Freude. Aber manchmal passiert einfach zu viel, dass wir diese Musik in uns nicht hören.
Du sagst in jedem Halbsatz so viele tolle Sachen. Bei mir hat es total Klick gemacht, weil ich an meine allererste Liebesbeziehung denken musste. Mhm. Und da war ich 13, 14 und ich habe mich in einen Bayer verliebt, in einen Deutschen. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Mhm. Und das war eine Langsamkeit. Du hast gewartet auf diesen Brief. Und also wenn du dir denkst, wie heute Beziehungen funktionieren mit diesem Klick und Ding, und das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Da hat sich in den letzten 30 Jahren so wahnsinnig viel getan. Und das ist sicher nicht förderlich, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich für unsere Emotionen. Ja.
Ja, ganz wichtig, ne, was du ansprichst, diese Langsamkeit,
ja,
wieder zu pflegen im eigenen Leben und auch gerade in Liebesbeziehungen. Ne, das muss ja nicht von 0 auf 100 starten, sondern erstmal sich antasten und was dann auch passiert. Ne? Viele fragen sich ja, ne, wann ist der richtige Zeitpunkt, miteinander intim zu werden? Ich sag, lass ich doch Beziehungen ein bisschen aufbauen, weil Commitment und Consistency, das ist eine Theorie aus der Psychologie, je mehr Arbeit und mehr Zeit wir in etwas stecken, desto mehr Verbindung entsteht auch. Und wenn wir dem Gegenüber den Zeitraum lassen, mehr zu investieren an Gedanken, an Zeit, an auch Schreiben, desto mehr kann sich die Verbindung aufbauen. Ist ein kleiner Dating-Trick, aber auch gut für einen selber.
Naja, betrifft wahrscheinlich viele Lebensbereiche. Ich ja, würde ja selber gern in diese Langsamkeit öfter kommen. Ja? Oder ich frage mich ja auch jetzt bei dir, mit deinen 5 Podcasts, Tournee und so weiter. Ja. Ich meine, langsam kannst du das ja auch nicht angehen. Du bist ja auch sehr hochgetaktet, oder?
Ich bin wahnsinnig hochgedreht. Also Research ist ja auch immer Me-Search, ne? So sagt man. Mhm. Das heißt, dieses Thema Gefühle ist auch immer schon große Sehnsucht von mir gewesen. Ich hatte ja einen schweren Unfall und beim Kiten und bin aus 10 Meter Höhe auf dem Boden und dachte eigentlich, ich sterbe in dem Moment. Und das war wie so ein Reset-Moment, wo ich dachte, was ist denn in meinem Leben eigentlich noch nicht da, was ich gerne leben würde? Weil eigentlich alles da war.
Lass uns da vielleicht gemeinsam eintauchen in die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen. Mhm. Ich habe es in deinem Buch gelesen. Voller Gänsehaut-Moment. Also wie alt warst du da? 20?
Nee, es ist nur 4 Jahre her.
Das ist erst 4 Jahre her? Ich dachte, das liegt lang zurück und seitdem beschäftigst du dich dann so intensiv mit Gefühlen.
Ich bin auf der Reise.
Oh mein Gott, ja.
Für meinen eigenen Schüler.
Vor 4 Jahren war das erst. Also du hattest ein Nahtoderlebnis beim Surfen.
Ja.
Und das hat mit dir, also das hat bewirkt, dass du gesagt hast, jetzt will ich das volle Spektrum an Gefühlen erleben. War das bei dir auch so, dass du Gefühle weggedrängt hast bis dahin?
Ich habe es gar nicht gemerkt, ne? Also das ist ja das Erstaunliche. Wir merken irgendwas, dass irgendwie was fehlt und denken im Außen, oh, wir haben alles. Da ist ja eigentlich alles komplett, was uns mal gesagt wurde, was ein komplettes Leben braucht. Und dann habe ich bei mir gemerkt, aber irgendwie fühlt sich das ein Stück weit leer an und nicht so eingebunden und verbunden. Und ich hatte diesen schweren Unfall und war auch bewusstlos am Boden und habe danach gesagt, wow, das Leben hat mir irgendwie nochmal so eine zweite Chance gegeben. Wir leben ja so ein bisschen mit dem Gefühl von Unendlichkeit. Ne? Mhm. Also der Tod ist ja sowas Unangenehmes für uns alle, dass wir nicht dran denken wollen. Und gleichzeitig ist er so wichtig, weil er uns daran erinnert, wie sehr wir es in die Hand nehmen dürfen, unser eigenes Leben es so auszugestalten, dass es für uns lebenswert ist. Ne? Und das meine ich nicht aus einer egoistischen Perspektive, sondern eher aus einer gemeinschaftlichen Perspektive für uns und für unsere Mitmenschen.
Mhm. Und ich folge dir und frage mich jetzt nur, dir ist jetzt bewusst geworden, okay, ich lebe nicht mein volles Gefühlsspektrum, aber was ist dann der erste Schritt für dich gewesen, um zu sagen, ich will jetzt alles fühlen oder wovor hast du dich verschlossen und wie hast du es dann geschafft?
Ja, also ich habe eine recht schwierige Kindheit gehabt, wo ich sehr, sehr früh die Verantwortung übernommen habe im Familienkreis. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 war und mein Vater war bis dahin der finanzielle Versorger und dann gab es auf einmal eine andere finanzielle Situation. Meine Mutter hatte sehr wenig Geld und hat sich auch mit ihren Geldnöten mitgeteilt. Und das führte dann dazu, dass ich allen gesagt habe, schmiert euch nicht so viel Marmelade aufs Brot, die Klamotten von meinen Schwestern aufgetragen, also von meiner Größeren. Also wirklich so finanzielle Ängste bis Panik. Und dazu kam noch, dass meine Mutter Freunde hatte, Partner, die mit mir recht gewalttätig waren. Ne? Und ich irgendwann gesagt habe, um hier zu überleben, schlage ich einen anderen Ton an und packe die Gefühle in den Keller. Und das natürlich als 6-, 7-, 8-Jähriger triffst du so eine Entscheidung nicht bewusst. Aber du weißt sehr genau, dass du nie wieder in diese Ohnmacht kommen willst, die du fühlst, wenn du über eine Stunde im Schwitzkasten bist. Mhm. Und dann weißt du auch, oder ich wusste für mich, dass ich irgendwann Kampfsport machen will. Und wenn ich den erwische, dass ich ihn auch mal so in den Schwitzkasten nehmen will. Und was bin ich geworden? Ringer?
Ah, du warst vorher Ringer, wusste ich.
Ja, ich habe Ringen auch als Leistungssport gemacht. Und jetzt mag das so kontrapsychologisch, therapeutisch klingen, aber diese Selbstwirksamkeit zu erleben, dass ich auf einer physischen Ebene nicht mehr so in den Schwitzkasten genommen werden kann, hat auch eine gute Komponente und ich glaube auch, dass es gerade für Frauen toll ist, um an ihre Wut näher ranzukommen und an ihre Kraft auch eine Weile in Kampfsport zu machen und zu gucken, wie fühlt sich das dann an, wenn ich wirklich auch körperlich eine Grenze setzen kann.
Ja, das ist, da muss ich jetzt fast schmunzeln. Ich war vor 2 Wochen im wunderbaren Mount Med Resort und da hat mir die Ärztin tatsächlich Boxen empfohlen.
Ah.
Weil sie hat gesagt, ich habe ein Stresslevel wie ein Leistungssportler und offensichtlich sind da auch irgendwie Gefühle unterdrückt. Also das hat sie jetzt so nicht gesagt, weil sie keine Psychologin war. Mhm. Aber ich denke mal, sie wird sich schon was da gedacht haben dabei, dass sie mir ausgerechnet Boxen empfiehlt, was ich jetzt so, ich bin ja eher so dieser Yoga-Mensch, sage ich ja. Aber das fand ich spannend, ja.
Ja, also auch Kampfsport hat ja, ne, ich würde mal sagen, wenn man auf Leistungsniveau kämpft, ist Wut gut, aber wenn du dich von Wut und, also Wut kann zur Aggression werden und das ist dann das Gewalttätige, wenn du dich davon leiten lässt, dann hast du verloren, weil das ist so technisch und dann siehst du deinen Gegner nicht mehr. Dann hast du vielleicht, und das ist ja auch extrem anstrengend, Ringen und Kampfsport als solches, wenn du in richtigen Matches bist, da hast du nicht genug Energie, um das ans Ende zu tragen, aber einfach zu spüren, ich bin in meinem Körper und Sport ist ja wahnsinnig wichtig, um auch Stresshormone abzubauen. Ne? Du hast Stress wie ein Leistungssportler, machst aber nicht den Sport dazu. Und darum ist es gut, das zu kombinieren wahrscheinlich.
Genau, wobei das hat ja auch eine Kehrseite. Mhm. Ich kenne ja auch viele Menschen, die vielleicht vor Gefühlen davonlaufen mit Sport.
100%, da hast du völlig recht. Es gibt Menschen, die nutzen Sport, um Gefühle zu unterdrücken, wie andere Shopping, Essen, Sexualkontakte, Erfolg, Arbeitssucht. Ne? Jeder hat sein Ventil. Social Media, würde ich sagen, ist eins der stärksten unserer Zeit. Und wo wir uns noch gar nicht bewusst sind, was das für Folgen neuronal, emotional in unserer Beziehungswelt hat. Also ich habe erst neulich hier ein Pärchen gesehen vor einer Weile. Die machen zusammen Urlaub und sitzen abends zusammen, jeder an seinem Handy und sind dann 4 Stunden, liegen die irgendwie zusammen und sind beide an ihrem Handy. Und das ist für mich eine der schrecklichsten Arten, Beziehungen zu führen. Also ganz persönlich
jetzt. Naja, weil man gleich allein fahren weg.
Ja, ne, da kann ich mir ein Heizkissen neben mich legen und dann kann es losgehen.
Ich möchte jetzt nur die Klammer, die ich da aufgemacht habe, mit dir nämlich, wo du dann nach deinem dramatischen Surfunfall gesagt hast, so, ich will jetzt das ganze Spektrum fühlen. Du hast jetzt von deiner Kindheit erzählt. War dir das vorher ja wahrscheinlich auch schon bewusst, dass die Kindheit nicht einfach war? Bist du dann noch einen Schritt tiefer gegangen oder wie hat sich das dann entwickelt?
Ja.
dass du gesagt hast, jetzt will ich alles fühlen und wie hast du das geschafft und vor allem, wie ist dir dabei gegangen? Weil ich nehme mal an, da ist dann Wut und Angst und Trauer vielleicht gekommen und wie geht man dann damit um?
Ja, also erstmal habe ich meine eigene Kindheit gar nicht so für voll genommen. Ich glaube, wenn man selber da drin steckt, dann ist es so, ja, ich bin ja jetzt hier gelandet und alles ist gut. Nur weil wir im Hier und Jetzt funktionieren, heißt es nicht, dass unsere Kindheit nicht dramatisch war. Und vor allem wir haben die erlebt. Und dann ist es das Dramatischste, was wir erleben können. Ne?
Darf ich da auch noch mal kurz nachfragen? Weil ich glaube, die perfekte Kindheit gibt es fast nicht. Und du kennst sicher den Begriff des Mikrotraumas. Mhm. Und du hattest sicher eine sehr schwere Kindheit, vor allem wenn dann auch Gewalt im Spiel ist. Aber ich glaube, diese Mikroverletzungen auch, die betreffen ja fast alle. Und die sind uns wahrscheinlich gar nicht bewusst.
Ja, genau, das ist das Wichtige. Und mit der Abwendung davon und zu sagen, ja, das war alles nicht so wild, holen wir uns ja selber nicht in dem Gefühl, was sich ganz häufig angestaut hat, aus der Vergangenheit ab. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, das anzuerkennen und uns selber da zu begegnen. Ich meine, Steffi Stahl macht es mit der inneren Kindarbeit, ja, ne, dass wir unseren emotionalen Aufgestauten in der Kindheit begegnen. Und damit hat es auch nicht mehr so einen Einfluss im Hier und Jetzt. Ne? Aber es geht nicht darum, den Einfluss zu mindern, das ist ein positiver Nebeneffekt. Es geht vor allem um die Begegnung mit meiner Vergangenheit und dem Fühlen dessen, was da war und dem Anerkennen und dem Integrieren dessen.
Aber wie schaffe ich es? Wie schaffe ich es, zu dem Gefühl zu kommen? Wie hast du das gemacht?
Also, zum einen habe ich das nicht alleine gemacht, nur ich hatte auch Begleitung. Ne?
Kann man es überhaupt alleine machen?
Ich glaube, wenn es sehr, sehr schmerzhaft wird, ist der Ort in der Vergangenheit mit zu viel Angst belegt, dass es sehr, sehr schwer ist, da alleine hinzugehen. Und, wie du gesagt hast, das sind Mikroverletzungen, aber es sind vor allem eins, Beziehungsverletzungen. Und wir lernen dann in Beziehung wieder zu vertrauen und Beziehung, da gibt es ja Profis, da gibt es Coaches, da gibt es Psychotherapeuten, Psychologen, die einen da begleiten können. Und da ist immer die Beziehung zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin das Entscheidende. Ne? Das hat einen Grund, ne? Die Therapiemethode ist das eine, aber die zeigt nicht immer den Wirkfaktor. Den Wirkfaktor zeigt die Beziehung, die ich zu dem Menschen habe. Traue ich dem? Baut sich ein Vertrauen auf? Halte ich die Person für kompetent? Und wenn die da ist, dann kann man reisen, zusammengehen und dann kann man Hand in Hand durch die Sache gehen.
Was bald kommt?
Wir schauen nach Vorarlberg. Von 3. bis 6. September findet dort das Mountain Yoga Festival in St. Anton statt. Geboten werden 4 Tage lang Yoga am Berg und im Tal für jedes Level. Ist wahrscheinlich gar nicht einfach, da jemanden zu finden, dem man eben so vertraut oder auf den man sich dann so einlassen kann.
Ich glaube, es ist wichtig, auch da experimentell umzugehen. Ja, ich bin immer dafür, das Leben als Riesenexperiment zu sehen und wir wissen alle, dass wir am Ende sterben werden. Und dann zu sagen, ich traue mich, zu sagen, hey, mit dieser Person passt das nicht, ich gehe weiter und wähle doch noch eine andere Person, auch wenn es schwer ist, einen Therapieplatz zu finden, auch wenn es nicht einfach ist, eine richtig gute Person zu finden, aber da den Mut zu haben und zu sagen, ich ziehe nochmal weiter. Und irgendwann klickt es dann. Manchmal braucht es aber auch ein bisschen Geduld mit einem Menschen, weil die Person genau ein Thema in einem auslöst, was man eigentlich bearbeiten will.
Ja, und du wirst mit deinen Schattenseiten konfrontiert.
Und, ne, also Coaching-Prozesse, Therapieprozesse, psychologische Prozesse sind ganz häufig nicht angenehm. Ne? Ist so ein bisschen wie Leistungssport emotionaler. Der ist ja auch nicht angenehm, ne, immer, aber es ist wahnsinnig wichtig. Das ist so ein großer Blindspot in unserer Gesellschaft und wird auch immer noch so ein bisschen in die Ecke gestellt. Immer erst, wenn es kracht, dann sollte man mal was machen. Ne? Aber wenn es leise die ganze Zeit kracht und wir unsere Lebensfreude verlieren und irgendeinem Ideal hinterherrennen in der Zukunft, wo wir dann, wenn wir da angelangt sind, schon wieder neue haben, da kracht es eigentlich die ganze Zeit.
Ja, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich glaube, jedem und jeder würde eine Begleitung, wie auch immer das dann ausschaut, ob es Coaching ist oder Psychotherapie, gut tun. Kann nie verkehrt sein, oder?
Ja, besonders, wenn wir auch in die Führungsposition der Welt gucken, wer da so sitzt mit seinen Traumata und das ausagiert auf ganz großer Bühne in Form von Kriegen und Konflikten, die eigentlich aus der Persönlichkeit rühren und auf eine Weltbevölkerung übertragen werden. Ich glaube, jeder Politiker sollte psychologische Eignungstests machen, Therapie und eine ständige Begleitung auch bekommen. Mhm. Also ich habe letztens mit einem Spitzenpolitiker gesprochen und der hat gesagt, er steht um 5 Uhr morgens auf, fängt sofort an zu arbeiten und geht um 22 Uhr ins Bett und er arbeitet bis zum Schluss. Ich frage mich, ob man unter dem Druck gute emotional angebundene Entscheidungen für die Gesellschaft treffen kann. Und ich würde da mal ein großes Fragezeichen bzw. Nein ranhängen.
Ja, das sehe ich genauso. Da gibt es ja auch dieses, wie sagt man das jetzt, das Vulnerable Leadership. Also ja, auch, dass Führungskräfte eigentlich an sich arbeiten sollen, aber sich eben, jetzt kommen wir ein bisschen wieder aufs Thema zurück, ja, sich auch verletzlich zeigen dürfen. Also sie können Fehler zugestehen oder auch mal sagen, vielleicht geht es mir nicht gut. Da gibt es ja, glaube ich, Studien, dass die dann weit besser auch mit ihren Teams performen, wie wenn sie Gefühle eben ganz abschneiden.
Genau, und ich finde ganz wichtig in solchen Kreisen, das nicht als weiteres Instrument zu nutzen, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu steigern, sondern es wirklich authentisch und ehrlich zu meinen und zu leben und zu gucken, was entsteht daraus, was passiert daraus. Weil Verletzlichkeit heißt dann auch, heute bin ich so erschöpft, dass ich nicht mehr kann und ich würde jetzt gerne nach Hause gehen und ich habe meine 4-5 Stunden manchmal gemacht. Und heute reicht es auch. Also wir verlangen ja Leuten 8 Stunden konzentrierte Arbeit ab. Ich frage mich, wer auf der Welt kann sich 8 Stunden am Stück konzentrieren? Habe ich noch nie eine Person erlebt. Wir haben so 2 Stunden Hochkonzentrationsphase und danach fällt alles ab. Danach brauchen wir die Gespräche mit Kollegen. Danach müssen wir uns mal raussetzen auf dem Balkon. Also diese 8 Stunden Arbeitszeit ist auch ein Irrtum, wenn man die wirklich nur mit Arbeit verbringen will. Geht gar nicht.
Ich unterschreibe jedes Wort von dir, aber ich kann mich selbst da so am Schopf packen. Ich schaffe es nicht, nach 4 Stunden zu sagen, so für heute bin ich eigentlich müde, ich habe eigentlich genug geleistet. Ich gehe jetzt, ich schaffe es nicht.
Du hast ja auch einen stressigen Job und bist eingebunden und ne, hast ja auch so die verschiedenen Sachen. Also wir kennen ja beide die Medienbranche und das ist auch ein hartes Pflaster. Du wirst an deinen Erfolgen gemessen und die sind wahnsinnig messbar, ne? Das ist ja auch
das Problem. Ja, oder auch, was würden die Kollegen und Kolleginnen sagen, wenn du jetzt schon nach 4 Stunden gehst? Das ist ja kein Halbtagsjob, ne?
Mir geht's auch so, würden die vielleicht sagen. Und ja,
wahrscheinlich.
Wer weiß, was mit den Ergebnissen passieren wird, ne? Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass das alles schlechter wird, wenn wir weniger lange damit zu tun
und ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Also vom Gefühl her wäre ich total dafür, dass man viel mehr nach seinem eigenen Rhythmus auch geht. Mhm. Wer sagt denn, dass ich zwischen 9 und 17 Uhr mein Kreativitätshoch habe? Ja. Vielleicht habe ich das nach einer Laufrunde im Wald etc. Und ich finde, wir sollten uns alle viel mehr am Ergebnis orientieren, so ja, quasi, was schaut denn dabei raus, mhm, und die Arbeitsbedingungen nach dem optimieren. Aber das ist noch so ein langer Weg.
Unbedingt, ja.
Und ich sehe das schon auch, also ich arbeite ja in einem Frauenmagazin, also ich glaube gerade wir Frauen tun uns vielleicht noch mal schwerer damit. Mir fällt jetzt nur das Wort Schwächen ein, aber ich meine damit vieles mehr. Schwächen zuzugeben, Verletzlichkeit zuzugeben. Vielleicht, weil wir unter Anführungszeichen unseren Mann stehen müssen.
Also ich glaube, viele Dinge, die für Männer, sagen wir mal 100% schwierig sind, sind für Frauen, weil sie sich viel mehr beweisen müssen, in der gleichen Position 300 Mal so schwierig. Mhm. Dann nicht immer so die Vorbilder zu haben, die zu sagen, hey, das ist ganz gut und ganz natürlich, dass du diese Rolle einnimmst und ständig getestet zu werden. Und gleichzeitig, ne, in allen Bereichen irgendwie so hohe Ideale haben. Ich habe mal den Spruch gehört, ich möchte arbeiten, als ob ich keine Kinder hätte und Kinder haben, als ob ich keine Arbeit hätte. Ich glaube, das ist der größte Schwachsinn, solche Leistungsansprüche an sich zu haben.
Ja, und genau den haben wir aber.
Ja, den, ja.
Und das ist ein ziemlich guter Spruch, ja.
Ja,
und aber wie absurd.
Ich finde ihn so furchtbar auch.
Ist eigentlich furchtbar, ja.
Weil
ne? Kann sie nicht ausgehen.
100% nicht für alle Beteiligten und vor allem nicht für die Mutter dann selber, ne, zu sagen, ey, es ist anstrengend, an die Kindergeschenke zu denken, an die Zahnhygiene, dass alle rechtzeitig aufstehen, auch die Aufgaben zu verteilen. Frauen sehen sich ja dann auch, oh, jetzt möchte ich weniger machen, jetzt gebe ich meinem Mann mal die Aufgaben.
Na, oder auch diese emotionale Präsenz, die du vorhin angesprochen hast. Das funktioniert ja auch nicht mit meinen ganzen To-Dos, ne?
Genau, dieses emotionale Präsentsein. Und gerade wenn ich erlebe, dass mein Partner das nicht mit abdeckt, fühle ich mich dann ja nicht nur für mich selber oder also ich würde mal die Reihenfolge so aufmachen, wie ich sie am meisten erlebe in Familien. Ich fühle mich für meine Kinder verantwortlich. Dann kommt noch der Mann, der vielleicht wenig wirklich tiefe emotionale Kontakte hat. Und dann zu sagen, ey, wie geht's denn denen? Und ach, der ist so traurig. Und am allerletzten Platz, aber da ist eigentlich dann nie Zeit, gucke ich auf mich selber. Mhm. Und das glaube ich aus meiner Sicht eine Reihenfolge, die könnte gesunder sein.
Auf jeden Fall. Lukas, du hast mir immer noch nicht, diese, bist ein bisschen ausgewichen.
Okay, dann sorry.
Ich möchte immer noch wissen, was hast du gefühlt und wie war das für dich, als du erstmals so quasi, ich sage jetzt immer, alle deine Gefühle eingeladen hast. In deinem Buch hast du von einem Dunkelretreat geschrieben. Mhm. Also da sitzt man, oder erzählst du, was da war. Ja. War das für dich der Grund, um an alle deine Gefühle heranzukommen? Wie war das und ist das was für jedermann?
Also Dunkelretreat ist, dass man 3+ mehr Tage in absoluter Dunkelheit, bei mir war es ein Keller, in einem Kloster sitzt und 2-mal am Tag eine Mahlzeit bekommt, aber alles im Dunkeln macht, keine Uhrzeit hat, nicht weiß, wenn man morgens aufwacht, ob wirklich morgen ist oder ob man mitten in der Nacht aufwacht, ob man 8 Stunden, 12 Stunden, 16 oder nur 2 geschlafen hat. Und man verliert die komplette Orientierung, weil man keine Reize von außen hat. Keine Geräusche, keine visuellen Reize. Ich habe meine Hände, wo ich mich im Raum bewegen und tasten kann. Ich dusche in der Dunkelheit, ich mache Toilettengänge in der Dunkelheit. Und daher kommt ganz, ganz viel hoch. Und da ist auch ganz viel in mir hochgekommen, was ich über die Jahre verdrängt hatte. Wenn man Psychosen in der Familie hatte, sollte man das nicht machen, weil es ist schon ein sehr, sehr kraftvolles Verfahren.
Weiß man das in der Regel, dass man Psychosen in der Familie hat?
Also wenn man seine Familiengeschichte kennt, dann weiß man zumindest so 1-2 Generationen, nicht jeder weiß das.
Psychosen, was ist das genau? Depressionen zum Beispiel? Oder?
Eine Psychose ist eine schwere psychologische Störung, wo ich den Bezug zur Realität verliere. Wenn man manchmal Menschen auf der Straße sieht, die so rumschreien, ne, das erlebt man ja manchmal, die sind meistens in der Psychose. Aber es kann auch stiller sein, eine Psychose. Und eigentlich ist es dieser Realitätsverlust, ich fange an Stimmen zu hören, das kann passieren, ich sehe Dinge, die es nicht gibt und das kann sehr schwerwiegend sein und das weiß man manchmal, dass es das in der Familie gab, aber genau, das ist auch kontraindikativ bei anderen Therapieverfahren. Das gab es bei mir tatsächlich auch in der Familie, aber nur über Halbgeschwister von meiner Mutter und darum ist das in Ordnung und ich habe es gewagt. Da ist ganz viel hochgekommen.
Was kam da zuerst?
Ganz viel Traurigkeit. Ganz, ganz viel Traurigkeit, die aufgestaut.
Und hast du dann geweint im Stillen?
Ganz viel geweint, auch nicht so still, auch ziemlich laut, aber mich hat ja keiner gesehen. Und das ist immer noch ein Thema, weil du fragst ja nach dem einen Klickmoment vielleicht auch, der mich dahin gebracht hat.
Ja.
Aus meiner Erfahrung funktioniert meine psychologische Reise und das erlebe ich auch bei Retreat-Teilnehmern, bei Leuten, die zu mir kommen, in ganz vielen kleinen Mikrostufen. Das heißt, es sind so ganz viele kleine Sachen. Ich habe mich ganz lange nicht getraut, mich verletzlich zu zeigen, gerade vor Männern. Ich bin in einer Familie mit Handwerkern groß geworden, wo Männlichkeit so schaffen und ich bin nie traurig. Ich habe meinen Vater 2-mal weinen sehen. Und dann das aber auch reinzubringen und zu sagen, wenn das hochkommt, ist nicht mehr diese Stahltür in mir, sondern ich schaffe es, den Spalt weit aufzumachen und mich zu teilen. Und zu sagen, hey Papa, ich bin gerade so krass traurig darüber. Mhm. Und immer wieder diese kleinen Erlebnisse zu haben, verändert was Großes Ganzes. Das ist so ein bisschen so, als ob wir Bergsteigen gehen. Ne?
Es ist nicht so, dass wenn man dann einmal die große Traurigkeit fühlt, dass die dann für immer weg ist.
Nee, aber man merkt, dass es am Ende ein Gefühl ist, dass wir da durchkommen, dass wir es fließen lassen. Ich habe jetzt auch gerade ganz viel emotionalen Fluss im Workshop gehabt, im Retreat. Und ganz viele haben Angst vor ihrer Traurigkeit. Und da zu sagen, eigentlich kannst du es dir vorstellen wie ein Berg, wo Wasser durchfließt und gereinigt wird und dein Körper wird durch diesen Emotionsfluss gereinigt und du wirst merken, es ist eh in dir und wenn du es abfließen lässt, fühlst du dich danach leichter.
Ich habe das jetzt stark gemerkt, auch in der Trauer um meine Mama. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch nur deshalb auszuhalten, weil es in Wellen kommt.
Ja.
Also das, wenn das steht, und ich aber glaube, am Anfang hat man vor all diesen unangenehmen Gefühlen, ob es jetzt Angst ist eben oder Trauer, alles, was wir so nicht spüren wollen, du denkst dir ja, wenn ich mich jetzt dann noch tiefer drauf einlasse, dann wird es noch schlimmer oder geht vielleicht nie wieder weg.
Man stellt sich so einen ewig großen dunklen See vor, in dem man versinkt und an den Grund gerissen wird mit Beton an den Füßen. Es ist mehr wie ein Fluss, in dem ich lerne, zu schwimmen und ich merke, ah, krass, irgendwann kann ich mich gut über Wasser halten und es fühlt sich nicht mehr so lebensbedrohlich an. Und irgendwann merke ich, dass ich in diesem Fluss stehen kann und wirklich Halt habe und diese Gefühle durchfließen und dass das am Ende was sehr Reinigendes hat und Berührbarkeit erzeugt. Das ist ja eigentlich die Energie des Lebens auch, mit der wir da in Kontakt kommen. Und wie schlimm wäre es, wenn wir unsere Traurigkeit und unsere Verletzlichkeit nicht hätten. Wenn wir unsere Traurigkeit nicht hätten, dann wären wir vielleicht gar nicht so verbunden mit anderen Menschen. Ne? Die ist ja auch ein Signal dafür, dass mir die Beziehung, dass mir der andere Mensch wichtig war oder ist.
Genau, das schreibst du auch so schön in deinem Buch. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch wieder so wiedergeben, wo du sagst, Trauer, das kann auch, selbst du kannst in der Trauer Glück empfinden. Glück darüber, dass du diesen Menschen gehabt hast. Mhm. Ich finde, Gefühle sind so, das ist nicht so, wir glauben immer so, du fühlst Traurigkeit und das ist es. Und das ist aber so ein Spektrum und so ein Auf und Ab. Und sich darauf einzulassen ist schon, es ist spannend, es bringt einen weiter. Und darauf möchte ich noch hinaus. Ich glaube schon, je mehr man Gefühle zulassen kann, umso weniger schlimm werden sie, oder?
Das ist eine Trainingssache, wie alles im Leben.
Wie alles im Leben, ja.
Genau.
Und was ich noch spannend finde, und da wollte ich dir auch meine Einschätzung bitten, weil es wieder gerade uns Frauen betrifft, eben dieses Taffe nach außen, dieses Erfolgreiche, dieses unter Anführungszeichen Makellose. Ja? Mhm. Wenn wir uns jetzt Prominente anschauen, fällt mir jetzt zum Beispiel Oprah Winfrey ein. Ja?
Ja.
Und gerade in einer Zeit, wo alle oder wo viele Persönlichkeiten, die sehr erfolgreich waren, so ihre Biografie eher poliert haben, hat sie das Gegenteil gemacht. Sie hat über ihre traumatischen Erfahrungen gesprochen, über ihre Kindheit, über ihre Scham, über ihre Fehler und ist dadurch eigentlich sympathisch geworden.
Und hat auch ein Feld erzeugt für andere,
genau,
sich selber zu öffnen. Ne? Wenn man sich Oprahs Interviews anguckt, ne, da sind ja die prominentesten Menschen, die ihre Einladung, mit gutem Beispiel voranzugehen, angenommen haben und gesagt haben, ich erzähle dir was im Interview, was ich vorher noch nie erzählt habe, weil du die Tür geöffnet hast durch deine Verletzlichkeit, hast du auch was in mir angesprochen. Mhm. Und Oprah ist da ein großes Vorbild und ich würde sagen, dass das auch Teil meiner Arbeit ist. Ne? Warum erzähle ich auch meine Geschichte? Weil ich für andere Menschen auch eine Tür öffnen möchte, mhm, und weil es für mich so eine Qualität ist, nicht im missionarischen Gedanken, sondern einfach in dem Gedanken der Qualität fürs Leben. Und ist natürlich auch nicht immer ein angenehmer Weg. Ne? Für Oprah war das Ganze ja auch nicht angenehm,
nein,
über ihre Verletzlichkeit zu sprechen.
Na, es gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Also ich denke mal, das ist ja auch bei dir, wenn du da über deine Kindheit erzählst. Ich meine, du stehst so in der Öffentlichkeit, mhm, und lässt uns so tief blicken. Und gleichzeitig bewirkst du aber genau damit das, dass wir sagen, eigentlich sind wir alle okay, auch mit unseren Verletzlichkeiten. Ja?
Ja, und es gibt ja auch immer das Bild davon, dass Psychologen und Psychotherapeuten so alles durchgespielt haben müssen. Ne? Aber zu wem geht ein Psychotherapeut, wenn er wirklich Probleme hat? Manche haben Supervision und andere, stell dir mal vor, du bist richtig in der Öffentlichkeit und richtig erfolgreich und zu wem gehst du dann?
Ja, ich habe mich da auch schon öfter gefragt.
Zu wem gehen die Leute?
Also, weißt du es?
Also, ne, entweder haben manche gute Freunde und Kollegen, zu denen sie gehen, aber ich glaube auch, jeder Mensch sollte eine Fachperson haben, zu der er auch gehen kann. Ne?
Mhm.
Weil am Ende kümmern wir uns so sehr um ganz viele Aspekte von Gesundheit, aber diese emotionale Hygiene und Gesundheit, die bleibt ganz häufig auf der Strecke, weil sie so unsichtbar ist und darum ist es so wichtig, das auch zu haben. Ne?
Mein Tipp für Sie.
Für eine Fotosession wurde ich professionell geschminkt und die Make-up-Artistin hat mir einen super Tipp verraten. Das Wichtigste, hat sie gesagt, ist eine gute, flüssige Foundation. Für Extra Glow hat sie dazu ein Produkt von Dior mit einer koreanischen Marke vermischt. Und das Tolle war, meine Haut sah danach nicht nur super ebenmäßig aus, sondern war zugleich richtig gut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich möchte jetzt noch auf eines auch zu sprechen kommen, nämlich auf die sozialen Medien, wo meiner Meinung nach gerade so ein bisschen ein ungesunder Trend passiert, mhm, nämlich gerade, dass sich viele Influencerinnen plötzlich sprechen, die über ihre Krisen und was ihnen alles passiert ist. Das ist aber erst wieder Clickbaiting meiner Meinung, ja, nach. Und es gibt ja diesen ganz schlimmen, oder ich finde ihn irrsinnig blöd, diesen BTW, by the way, Trend. Also übrigens, also du siehst eine lachende Frau und dann kommt aber übrigens, war ich in dem Moment, wo das Foto aufgenommen wurde, tief traurig oder mir ist das und das passiert. Also eigentlich wäre es ein Plädoyer für mehr Ehrlichkeit und Transparenz im Netz, aber das geht dann so schnell in die andere Richtung. Plötzlich sind dann alle traurig und plötzlich haben alle ein Drama erlebt.
Ja.
Wie siehst denn du das? Du bist ja auch sehr aktiv auf sozialen Medien. Beobachtest du das und was macht das mit uns?
Ich glaube, immer wenn es zum Trend wird und wenn es genutzt wird, einfach um zu kommerzialisieren und wenn es nicht wirklich die Authentizität der Menschen ist, dann entsteht was Neues und dieses Neue bringt dann wieder Schatten. Ich glaube, das müsste ich von Fall zu Fall sehen, weil manchmal ist es vielleicht authentisch und manchmal ist es so, dass jemand gesehen hat, okay, das hat viele Klicks gekriegt, dann mache ich das im nächsten Moment auch. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute gleich von Anfang an mehr so reingehen, wie sie sich fühlen, weil diese idealisierte Welt, die ja auch von den gleichen Personen kreiert wurde, schafft ja so ein Vergleichsmomentum, ne? und eine Fassade. Das ist ja eigentlich Hollywood auf Social Media, was da entstanden ist. Alle oder die allermeisten Hollywood-Filme enden mit dem Stadium des Verliebtseins, aber nie mit dem Stadium der Liebe. Mhm. Ja. Und das ahmen wir im Kleinen nach auf Social Media. Und da kann sich jeder fragen, was ist mein Beitrag, dass die Welt so ist, wie sie ist?
Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass die auch gemerkt haben, okay, diese schöne, heile Welt, das ist jetzt ein Trend, der nicht mehr so en vogue ist, ja, weil die machen sich alle schon lustig drüber. Jetzt komme ich einmal ein bisschen mit meinen nicht so angenehmen Gefühlen. Also, dass das wirklich auch so als Trend missbraucht wird. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
Ja, ja, es kann gut sein.
Und ich möchte aber jetzt mit dir noch über ein spezielles Gefühl sprechen, Lukas. Mhm. Ich glaube, es ist möglicherweise das Unangenehmste von allen, und zwar über die Scham. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen Scham und Verletzlichkeit?
Unbedingt. Also ich weiß, wie beschämt ich selber manchmal noch bin, wenn mir die Tränen hochkommen. Jetzt gerade in der Abschlussrunde vom Seminar, ne, da haben sehr viele geweint, weil ich hatte auch gesagt, hey, das ist vielleicht der letzte Moment, wo wir jetzt hier in der Gruppe zusammenkommen, wo wir so zusammengewachsen sind über die letzten Tage und wo so viel passiert ist. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele angefangen haben dann zu weinen und dann sind mir auch die Tränen gekommen. Und im ersten Moment dachte ich so, oh nee, ich bin ja hier der das leitet, ich darf jetzt hier nicht mitweinen. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Aber da kam sofort die Scham, die gesagt hat, du nicht. Alle dürfen, aber du nicht. Weil du bist dann nicht das, was auch immer da abrattert. Scham sorgt immer dafür, dass wir uns an bestimmte gesellschaftliche Normen halten, egal ob sie gut sind oder nicht. Also Scham denkt ja nicht, oh, das ist eine Schwachsinnsregel, sondern Scham sagt sofort, nein, so nicht. War evolutionär mal gut, weil ohne unsere Scham würde jeder vielleicht auch freidrehen. Und gleichzeitig ist Scham das Gefühl, was uns am meisten in einem Gefängnis hält, ne? Was uns sagt, trag diese Klamotten, hab diese Frisur, wirke so nach außen, sei so erfolgreich in deinem Beruf, sei so in der Kindererziehung und gibt uns Metriken vor, die vielleicht gar nicht zu uns passen. Und je mehr wir mit unserer Scham in Berührung kommen, und deswegen mache ich auch immer mit den Leuten Schamübungen.
Ja, was machst du da?
Ich mache zum Beispiel eine Vorstellungsrunde. Ne? Da muss jeder seinen Namen nennen, ein Adjektiv und eine Bewegung dazu. Und dann sagen alle danach, herzlich willkommen. Ne? Bei mir ist zum Beispiel, hallo, ich bin der lustige Lukas. Und dann mache ich so eine komische Bewegung und alle sagen dann, hallo, herzlich willkommen, lustiger Lukas, und machen diese komische Bewegung. Für mich ist es natürlich beschämend, so eine komische Bewegung und meinen Namen und ein Adjektiv dazu zu nennen in so einem großen Kreis. Dadurch, dass es von allen nachgeahmt wird, entsteht ein Gruppengefühl und ich merke, ich schäme mich, es wird aber gleichzeitig in der Gruppe aufgenommen und es ist so ein Icebreaker. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass wir das nicht nur theoretisch begreifen, sondern fühlen und erleben, weil das geht dann viel schneller ins System. Also wir lernen ja viel schneller über emotionale Erfahrung als über, hey, ich lese was und dann verstehe ich es. Mhm. Und darum ist mir diese praktische Umsetzung so wichtig.
Mhm. Ja, und Scham ist tatsächlich etwas sehr Individuelles. Also zum Beispiel würde ich mich nicht schämen, wenn ich weinen muss.
Mhm. Okay.
Gar nicht, weil ich mir denke, ja, okay, ich zeige mich da halt jetzt emotional berührt. Ja, also ich weine zum Beispiel manchmal bei Popkonzerten, ja, weil ich so schäme ich mich gar nicht dafür. Ja, oder auch jetzt, wie gesagt, beim Tod meiner Eltern, das habe ich mich nicht geschämt dafür, dass ich weine. Das ist als Mann wahrscheinlich etwas anderes.
Für die meisten, glaube ich, ja.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, wann ich mich zuletzt geschämt habe, und das war wegen einer Kleinigkeit. Ja, ich habe Kleidung zu einer Freundin gebracht, die das in einer Boutique verkauft. Mhm. Und die hat dann gesagt, du, zwei, drei Sachen kann ich dir nicht zurückgeben, weil da waren Flecken drauf. Mhm. Also sie waren nicht sauber, ja. Mhm. Und da haben wir gedacht, oh, das ist mir so unangenehm, ja. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber dann gemerkt, dass ich offensichtlich von meinen Eltern punkto Scham schon ganz gut erzogen worden bin, weil Mama hätte gesagt, naja, kann jedem passieren, tu da nichts an.
Ja.
Also das ist schon auch, wie ich glaube, da kommt ganz viel Kindheit mit, was du zu Hause, wofür du dich schämen musstest, dass das lange in uns nachwirkt.
Und Frauen wurden in der Sozialisierung häufig für andere Sachen beschämt als Männer. Ne? Also wir haben ja noch so viele alte Paradigmen, ne? Die in uns nachwirken. Und wo sich eine Frau für eine Sache schämt, für die sich ein Mann vielleicht in der Regel nicht schämt, aber auch umgekehrt. Ne? Also wann neben Sportevents zeigt sich ein Mann verletzlich und lässt die Tränen mal fließen vor einem Kreis von Leuten. Und umgekehrt gibt es ganz andere Sachen, wenn eine Frau ihren Weg geht, wo ganz viele Schammomente aufkommen und man denkt so, ah, okay, krass, dafür schämst du dich, hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Sich selber in den Mittelpunkt stellen und mal das Wort zu ergreifen. Hatte ich ganz viele in der Runde, die gesagt haben, das ist ganz beschämend für mich.
Ja, oder ich denke mal, wie viele Frauen sich für ihren Körper schämen. Ja? Männer wahrscheinlich auch. Also Scham hat so viele Gesichter. Aber hat er auch eine gute Seite? Du hast das schon kurz angesprochen. Es gibt natürlich kulturelle Sachen oder gesellschaftliche, wo man sagt, okay, dafür lohnt es sich zu schämen, wenn ich was stehle oder wenn ich lüge.
Müll in die Umwelt schmeiße.
Oder Müll in die Umwelt schmeiße, genau.
Also Scham hat
wobei
auch seine
da, guten. Wobei, da schämen sich auch. Also
die sich dafür schämen sollten, schämen sich ja nicht, sonst würden sie es
genau,
nicht machen. Aber
genau. Aber ist das bei Scham nicht generell so?
Wie meinst du das?
Naja, du hast jetzt gesagt, die sich dafür schämen sollten, die schämen sich nicht. Und ich frage mich, wenn jetzt jemand, sagen wir, einen Einbruch begeht und sich nicht dafür schämt, wenn er erwischt wird. Er sollte sich aber dafür schämen.
Mhm. Das können wir nur in der gesellschaftlichen Berührung feststellen, ne? Wenn wir sagen, wäre es ein Weg, ne, wenn derjenige...
Er könnte sich auch denken, steht mal zu, ich habe so wenig, ich nehme jetzt was. Weißt du, was ich meine? So.
Was wäre denn, wenn wir ein anderes psychologisches Konstrukt um so einen Einbruch bauen würden? Ne? Wenn der, bei dem eingebrochen wird, stabil genug ist, um mit dem Einbrecher zusammenzukommen und zu sagen, hey, weißt du was, wie viel Unsicherheit das kreiert hat, was du mit dem Haus gemacht hast, in dem ich lebe mit meinen Kindern, wie viel Trauer und wie viel Angst in mir kommt, wenn ich nachts nicht zu Bett gehen kann und wenn das sich auf meine Kinder überträgt. Es gibt, glaube ich, wenig Menschen, du musst schon psycho und oder soziopathisch sein, um da nicht berührt zu werden und zu merken, was hat das für eine Tragweite. Es geht ja eigentlich nicht nur um die Uhr, die geklaut wurde oder irgendwas Technisches, sondern es geht vor allem darum, dass in den intimsten Bereich eingegriffen wurde, den Mensch hat.
Aber das kann dann erst funktionieren, also die Scham, wenn die persönliche Beziehung hergestellt wird.
Scham, ja, genau. In dem Fall schon.
Frauen in der Lebensmitte, Lukas, wir sind jetzt wirklich gegen Ende. Erstens einmal möchte ich von dir wissen, was können Frauen gewinnen, wenn sie mehr Verlässlichkeit zulassen, unter anderem auch Scham. Und ich möchte auch ein bisschen dahingehend mit dir sprechen, weil man oft das Gefühl hat, dass Menschen oder Frauen so ab 40, 50 beginnen, ehrlicher auf ihr Leben zu schauen. Macht's uns oder wird Verletzlichkeit im Alter leichter, fragen wir so?
Also ich erlebe es häufiger, dass sich bestimmte Strukturen verfestigen. Ist so ein bisschen wie Beton, der austrocknet. Und dann gibt es auch die andere Seite, die ich sehe, dass manche berührbarer werden, weil sie auf einmal die Zeit und die Kinder sind irgendwann aus dem Haus oder es sind berufliche Ziele erreicht und dann ist auch eine emotionale Kapazität gereift und gewachsen, sich bestimmten Themen zu stellen, dass sie dann wieder berührbarer werden. Warum ist die Scham so wichtig? Die Scham ist leider so unangenehm, dass ich häufig mich schon vorher von der Situation abwende, bevor sie überhaupt aufkommt. Ne? Ich habe jahrelang nicht getanzt, weil ich mich so davor geschämt habe und habe gar nicht gemerkt, dass ich mich geschämt habe davor, sondern habe nur gesehen, dass mein Terminkalender immer so zu voll war, um überhaupt Termine fürs Tanzen einzuplanen. Ne? Darum die Scham. Und ich glaube, wenn diese Komponenten zusammenkommen, dass ich mehr Zeit habe, mehr emotionale Kapazität, kann ich mich den Gefühlen widmen. Und es entsteht auch sowas, wie ich merke, dass sich mein Körper verändert, ich merke, dass sich vieles im Außen verändert und es spielt trotzdem nicht die größte Rolle, sondern es ist was anderes in mir, was auch eine Qualität hat und was ich mehr leben möchte. Ne? Wenn man so sieht, müssten ja vielleicht Männer und Frauen um die 25 vielleicht das größte Selbstwertgefühl haben, ne? Weil sie vielleicht nach gesellschaftlichen Maßstäben die Körper haben, die immer in den Magazinen abgebildet werden. Wenn wir auf die Statistiken gucken, stimmt das ja nicht. Ne?
Wann haben Frauen das größte Selbstwertgefühl?
Also generell bei Menschen so um die 60 ist das stabilste.
Bin ich bald so weit.
Ja, weil da auch so eine innerliche, lass die anderen mal machen.
Ja, ja.
Ich mache das so, wie ich möchte und ich habe genügend Lebenserfahrung und Weisheit in mir angereichert, dass ich Stück für Stück mir um die Sozialisierung, die ich erfahren habe, bewusst bin und weiß, wie ich meinen eigenen Weg gehen möchte.
Und wie übt man jetzt so Verletzlichkeit oder Scham, ohne dass ich mir jetzt Blöße gebe? Das will man ja auch nicht.
In kleinen Dosen, ne? Also Scham erstmal zu bemerken, hier schäme ich mich und dann nicht gleich was verändern zu wollen, sondern erstmal drin zu sein. Ich finde, eine der großartigsten Sachen, um Scham zu trainieren, sind Impro-Theatergruppen. Wo man wirklich Dinge schauspielerisch darstellt und merkt, was kommt in mir hoch, wenn ich eine bestimmte Rolle, ne, spiele. Ich habe jetzt auch mit den Seminarteilnehmern gesagt, hey, geht mal wie ein Gorilla, und jetzt wie ein Elefant. Ne? Und das ist was Spielerisches und gleichzeitig kommt dann eine Scham auf, weil ich so durch die Gegend laufe. Aber mein Handlungsspielraum wird größer. Und Verletzlichkeit mit den Menschen, die mir wichtig sind, in kleinen Dosen. Was sage ich denn mal anders als, ja, passt schon? Oder, oh ey, das hat mich gerade krass berührt, was du gesagt hast. Und irgendwie macht es mich auch traurig, merke ich. Und dann zu gucken, ob die Person mein Vertrauensinvest gut handeln kann, gut tragen kann oder ob da was kommt wie, naja, ist jetzt nicht so wild.
Ja, verstehe ich auch alles und ich glaube, viele Menschen, die uns jetzt zuhören, denken wahrscheinlich auch, ja, kann ich nachvollziehen, aber diese Verletzlichkeit, es macht mir irgendwie trotzdem Angst. Und ich frage dich jetzt als letzte Frage, was wäre der erste kleine Schritt, um in einem sicheren Rahmen etwas mehr Verletzlichkeit zu wagen, jetzt nicht in einem Retreat, sondern im Alltag, Tag für Tag?
Zu spüren, dass mir das Angst macht und der Angst zu sagen, ja, ich merke, dass du da bist und du wolltest mich ganz lange beschützen und mich sicher halten und gleichzeitig merke ich, also einen positiven inneren Selbstdialog zu starten, dass ich im Moment an einem Punkt bin, wo ich mit was anderem experimentieren möchte, wo ich Sachen ausprobieren will und es ist soweit.
Ich hoffe, dass das viele machen. Lukas Klaschinski, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Ja, ich danke dir für deine schönen Fragen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen oder mir Ihre Gedanken dazu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.